Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und nun zur Predigt, zum nächsten Abschnitt aus dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus. Ich lese dazu aus dem Lukasevangelium Kapitel 3 die ersten 6 Verse. Lukas 3, 1 bis 6. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter dem hohen Priester Hannas und Kaiphas, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, es gibt mindestens 2 Dinge, die uns hier auffallen, im Glaubensbekenntnis und ins Nachdenken bringen müssen. Das erste ist die Frage, was fehlt eigentlich zwischen unserem heutigen Abschnitt, ich glaube an Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, und der Aussage davor, geboren von der Jungfrau Maria. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen schon so viel Zeit zum Mitdenken oder noch mit dem Verdauen des Frühstücks beschäftigt. Geboren von der Jungfrau Maria, nächster Satz, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt. Da fehlt das ganze Leben Jesu. Da fehlt das ganze Leben Jesu. Von der Geburt vom Stall zu Bethlehem kommt das apostolische Glaubensbekenntnis direkt zum Leiden und Sterben unseres Herrn. Es erwähnt nur den allerersten und den allerletzten Tag seines irdischen Lebens, den Tag seiner Geburt und den Tag seines Todes. Denn der Tag, an dem er frühmorgens von Pilatus verhört wurde, gelitten hat, war ja auch der Tag, an dem er mittags um 3 am Kreuz von Golgatha starb. Ist das nicht merkwürdig? Vom ganzen reichen Leben Jesu, von seinen vollmächtigen Wirken, 3 Jahre lang kein einziges Wort im Glaubensbekenntnis. Kann das angehen? Was haben sich die Väter der Kirche, möglicherweise die Apostel selbst, dabei gedacht? Sie haben damit das Wesentliche auf den Punkt gebracht. Jesus ist geboren, nicht um zu leben. Jesus ist geboren, um zu sterben. Für uns. Das ist wichtig, denn das entzieht aller Schwärmerei, auch aller politischen und gesellschaftlichen Schwärmerei, von vornherein jeden Boden. Jesus ist nicht gekommen, um irgendwelche äußeren Umstände auf dieser Welt zu verbessern. Das gilt immer wieder festzuhalten, sich bewusst zu machen. Jesus hat nie, wenn ich es recht überblicke, ausnahmslos nie zu irgendwelchen politischen Fragen Stellung genommen. Und auch zu gesellschaftlichen Fragen nur, soweit das Thema, zu dem er Stellung genommen hat, unmittelbar mit geistlichen Themen, mit den Geboten Gottes und seinen Ordnungen im Zusammenhang steht. Wir können weiter fragen, was ist aber mit all den Wundern, die Jesus getan hat? Sind die keiner Erwähnung wert? Nicht wirklich. Denn auch die Wunder Jesu hatten ihre eigentliche Bedeutung nicht in sich selber. Sie hatten ihre Bedeutung als Hinweis, wer dieser Jesus ist. Deshalb nennt Jesus Johannes sie in seinem Evangelium ja auch Zeichen. Die Wunder Jesu sind Zeichen des verheißenen Messias. Sie erfüllen die biblische Prophetie. Sie zeigen dem Volk, wer er ist. Denken wir an die Anfrage Johannes des Täufers aus dem Gefängnis. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, da lässt er Jesus fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und womit antwortet Jesus? Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus sagt damit, meine Werke, die Wunder, die ich tue, beweisen, dass ich der verheißene Messias, der Menschensohn, der Sohn Davids, ja, Jahwe, Gott selber bin, der Israel heimsucht, der seinem Volk das Heil bringt. Und damit beispielsweise Jesaja 29, Jesaja 61 zur Erfüllung bringt. Das ist der wesentliche Sinn und die eigentliche Bedeutung der Wunder Jesu. Sie zeigen, wer Jesus ist. Damit verbunden sind dann natürlich auch Zeichen der liebevollen Zuwendung Gottes zum leidenden Menschen. Sie sind Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit bei Christus in seinem ewigen Reich, in dem Krankheit, Tod, dämonische Bindungen und vielerlei Negatives mehr keinen Platz mehr haben. Aber das tritt nur dazu. Das ist nicht das Eigentliche, das Zentrale an den Wundern Jesu. Grundsätzlich müssen wir festhalten, der Menschensohn ist nicht gekommen, gesundheitliche, gesellschaftliche oder politische Probleme auf dieser Welt zu lösen. Er ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dass die Begegnung mit ihm, die Erneuerung durch seinen Heiligen Geist, sich auch auswirken kann auf Gesundheit, auf die Gesellschaft, auf die Politik, das ist andererseits unbestreitbar. Das zeigt das Neue Testament, das zeigt die Kirchengeschichte, das zeigt die Missionsgeschichte. Dass Menschenleben neu werden durch die Begegnung mit Gott, dass selbstverständlich dämonische Belastung weichen muss und der Teufel auf ein Gotteskind keinen unmittelbaren Zugriff mehr haben darf. Dass Krankheit weichen kann, wenn Menschen ihr Leben dem Herrn anvertrauen. Das alles ist vielfach bezeugt. Dass ganze Gesellschaften, Völker und Stämme sich verändern unter der Kraft des Evangeliums. Davon gibt die Missionsgeschichte ein vielfältiges Zeugnis. Aber all das kann geschehen. Es ist nicht das Eigentliche. Und deshalb kommt es im Glaubensbekenntnis nicht vor. Es sind, wenn ich so sagen darf, erfreuliche und von Gott durchaus gewollte Nebenwirkungen, aber Nebenwirkungen. Die können dabei sein oder auch fehlen, ganz wie Gott es will und dem Einzelnen beschieden hat. Das Programm Jesu war nicht die Verbesserung der Lebensumstände auf dieser Welt, sondern die Errettung der Sünder aus der ewigen Verdammnis. Und dazu musste er sterben am Kreuz von Golgatha. Das fällt übrigens auch auf, wenn man die Evangelien in ihrer Einteilung anschaut. Überraschend früh ist in allen Evangelien vom Leiden und vom Sterben Jesu die Rede. Ganz besonders drastisch etwa im Johannesevangelium. Es hat 21 Kapitel. Und schon im 12. Kapitel findet der Einzug in Jerusalem statt. Palmsonntag, Beginn der Karwoche, der Leidenswoche. Schon in der Mitte des Evangeliums. So breit nimmt das Leiden und Sterben Jesu den Raum ein und so relativ kurz die ganzen Jahre zuvor. Deshalb ist es völlig richtig, dass das Glaubensbekenntnis von der Geburt unmittelbar zum Leiden und Sterben Jesu kommt. Und deshalb muss man allerdings negativ sagen, ist es umso dramatischer, wenn seit Jahren gerade dieses absolute Zentrum des christlichen Glaubens in der Christenheit mehr und mehr öffentlich geleugnet wird. Ich weiß nicht, wie weit Sie das mitbekommen haben in den letzten Jahren. Ich hatte diese Woche den Anruf eines neuapostolischen Bruders. Auch dort in dieser Sekte gibt es vom Geist Gottes ergriffene Menschen. Und er war besorgt und entsetzt, weil ja vor kurzem die nordelbische Bischofswahl stattgefunden hat mit diesem Kandidaten Gorski, der schwul ist und vor allem der eben auch leugnet, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und sich dabei offensichtlich auf ein EKD-Papier und auf den EKD-Ratsvorsitzenden Bischof Huber beruft. Ich musste diesem lieben Bruder in Christus allerdings sagen, lieber Bruder, die Sache ist viel schlimmer, als sie sich anhand dieser Situation darstellt. Schon vor 20 Jahren zog durch Württemberg ein Lehrer einer kirchlichen Schule und hat von Pfarrkonvent zu Pfarrkonvent ziehend den Sühnetod Jesu geleugnet. Und später gab es eine württembergische Sondertagung zu diesem Thema und die damals frömmste Kirche der EKD in Deutschland konnte sich nicht darauf einigen, ob Jesus nun für unsere Sünden gestorben ist oder nicht. Ich erinnere mich noch, wie ich damals, als mein Weg in der Kirche zu Ende ging, vor dem Oberkirchenrat war und dem Oberkirchenrat gerade das vorgeworfen habe. Ich habe ihm gesagt, ihr macht eine Kirchengemeinde blatt wegen nichts, wo geistliches Leben blüht. Aber gleichzeitig lasst ihr einen Kandidaten, einen Mann durch eure Landeskirche ziehen, der das absolute Zentrum christlichen Glaubens leugnet und ihr unternehmt nichts. Sagte mir Oberkirchenrat Künzlen, in dieser Frage sind wir in der Kirche im Gespräch und Sie dürfen das Ergebnis nicht vorwegnehmen. Ich habe ihn gefragt, Herr Oberkirchenrat, wenn mich ein Gemeindeglied fragt, der Herr Pfarrer, ist jetzt Jesus für unsere Sünden gestorben oder nicht, was sage ich denn dann? Darüber sind wir in der Kirche im Gespräch. Jetzt müssen wir erst mal abwarten, was die Synode rausbringt und dann kann ich es Ihnen sagen. So lange wissen wir das nicht. Ich sage seither immer wieder, liebe Geschwister, so schlimm die Segnung Homosexueller ist, sie ist schlimm. Letztlich sind es Peanuts und Kinkerlitzchen im Verhältnis zu dieser Frage. Denn hier geht es ums absolute Zentrum des Glaubens schlechthin. Da wird an einem einzigen Punkt das gesamte Evangelium über Bord geworfen und geleugnet. Deshalb stand und steht das Kreuz von Golgatha seit jeher im Mittelpunkt des christlichen Glaubens und deshalb haben wir in unserer Kirche so ein großes und schönes Kreuz da vorne stehen. Darum geht's, dass hier Jesus das Heil der Welt, unser Heil, vollbracht hat. Ich fasse diesen ersten Teil der Predigt zusammen. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. In dieser kompakten Zusammenfassung bringt das apostolische Glaubensbekenntnis in großer Schärfe auf den Punkt, der lebendige Gott ist Mensch geworden, um für uns zu sterben. Um leidend und sterbend sich für unsere Sünde und Schuld hinzugeben. Das führt nur zur zweiten wichtigen Frage. Was soll aber nun um Himmels Willen an dieser Stelle der Pontius Pilatus? Ich weiß nicht, ob Sie darüber schon mal nachgedacht haben. Es gibt im Deutschen heute nicht mehr sehr gebräuchlich auch eine Redewendung, die bringt dieses schwer Verständliche zum Ausdruck. Der kommt dazu wie der Pontius Pilatus ins Glaubensbekenntnis. Ich weiß nicht, ob Sie diese Redewendung schon mal gehört haben. Sie will zum Ausdruck bringen, da ist irgendwas völlig Unerklärliches und Unverdientes geschehen. Der Pontius Pilatus hat es doch nicht verdient. Und wer will nun begründen, wie der Kerl da hineingekommen ist? War das wirklich so ein edler Mensch? Ist dieser Mensch so wichtig gewesen? Edel war er gewiss nicht. Im Prozess Jesu hat er sich keineswegs mit Ruhm bekleckert. Er hat sich als fürchterlicher Feigling erwiesen. Er hat das Recht gebeugt. Er hat einen Menschen zum Tod verurteilt. Wir haben es in der Lesung gehört, Johannes. Ich finde keine Schuld an ihm. Mehrfach hat er dem Hohen Rat bekundet und bezeugt, dieser Mensch ist unschuldig. Er hat nichts getan, was des Todes würdig wäre. Trotzdem verurteilt er ihn wider besseres Wissen zum Tod. Auch darüber hinaus war Pilatus alles andere als ein guter Mensch. Er hat einen furchtbaren Ruf in seiner Zeit gehabt. Er hat das jüdische Volk grausam unterdrückt. Zeitgenossen werfen Pilatus folgende Untaten vor: Bestechungen, Beleidigungen, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren, regelmäßige Ausübung extremster Grausamkeit. Das hat schließlich 36 nach Christus auch zu seiner Amtsenthebung geführt, als er einen Pilgerzug von Samaritern auf den Berg Gerizim auf brutalste Weise niedergemetzelt hat. Dann wurde er seines Amtes enthoben. Umso erstaunlicher, warum wird nun gerade dieser Mensch im Glaubensbekenntnis erwähnt, wo nicht einmal Maria, Petrus, Paulus oder irgendeine andere bedeutende Gestalt des Neuen Testaments Erwähnung findet. Warum Pontius Pilatus? Pontius Pilatus ist die geschichtliche Verankerung dessen, worum es hier geht. des Evangeliums. Wir hatten im ersten Teil festgehalten, der absolute Kern des Evangeliums ist, dass Jesus am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Und jetzt geht es um die Frage, wann ist das geschehen? Wo ist das geschehen? Was wir sehen, ist eine der großen Szenen der Weltgeschichte. Jesus steht vor Pilatus und wir haben es auch im Evangelium gehört. Und mit ihnen steht die große philosophische Frage im Raum, was ist Wahrheit? Die Frage ist, hat diese Szene jemals stattgefunden? Sind diese Berichte der Bibel nur fromme Erzählungen, Mythen, Märchen und Legenden? Zum Teil wurde bestritten, dass Pilatus überhaupt jemals gelebt habe. Interessant, man versucht, ich gehe gleich noch darauf ein, durch die Leugnung der Tatsachen, sich selbst aus der Entscheidung zu stehlen. Ich hatte dazu in dieser Woche zur Vorbereitung der Predigt ein interessantes Interneterlebnis. Ich habe ein bisschen im Internet gestöbert, so rund um Pontius Pilatus. Und dabei bin ich auf den Vortrag eines Paters der Erzabtei Beuron gestoßen. Den hat er letztes Jahr zu Karfreitag gehalten, unter dem Thema Gelitten unter Pontius Pilatus. Dieser Vortrag war interessant und hat mich sehr gefreut, auch wenn es ein katholischer Geistlicher war. Auch da kommt mal was Gutes her. Und an dem dürfen wir uns freuen. Beim Lesen habe ich nämlich festgestellt, diesem katholischen Theologen lag ziemlich genau das auf dem Herzen, was mir zum Thema heute auch wichtig war. Er hat festgestellt, unser Christsein steht und fällt mit seinem Anspruch, auch historische Tatsachen zu verkünden. Unser Christsein, unser Glaube steht und fällt mit dem Anspruch der Bibel, zuverlässige geschichtliche Tatsachen weiterzugeben. Und hat seinem Vortrag den interessanten Untertitel gegeben, Tatsachen als Schrei. Tatsachen als Schrei. Er wollte darauf hinweisen, wenn man nur mit Worten etwas bezeugt, haben Worte die Neigung, sich als Schall und Rauch zu erweisen. Auf Worte gibt der Mensch nicht furchtbar viel. Ist beim Wort Gottes natürlich noch mal was anderes. Es ist in sich selber Wirkmacht. Aber unser menschliches Zeugnis hat nicht die gleiche Dimension wie Tatsachen. Mir war das an zwei Beispielen aufgefallen. Ich erinnere mich, es ist wahrscheinlich noch 15 Jahre her, vielleicht schon länger, als die Abtreibung noch ein echtes Thema war. Da fand eine Fernsehdiskussion statt, unter anderem ein Biologe, ein Mediziner und eine furchtbar feministische Germanistikprofessorin. Und da ging so die Diskussion hin und her und das war alles relativ lieb und nett und freundlich. Und dann hat der Moderator den Biologen und den Mediziner gefragt, was sagen denn nun eure Fachwissenschaften, wann beginnt menschliches Leben? Und da haben der Biologe und der Mediziner, wobei der Mediziner, soweit ich mich noch erinnere, auch für die Abtreibung war, aber beide haben gesagt, medizinisch ist es überhaupt gar kein Thema. Das menschliche Leben beginnt in dem Augenblick, wo die Eizelle mit der Samenzelle verschmilzt. Ohne Wenn und Aber. Jeder spätere Zeitpunkt ist reine Willkür. Und jetzt kam das Interessante. Da wurde diese Feministin, diese hochintelligente Professorin, fuchsteufelswild. Warum? Sie sagte, ich finde es überhaupt nicht gut, wenn man jetzt nach naturwissenschaftlichen Tatsachen und Fakten fragt und medizinischen, denn die schränken die Entscheidungsfreiheit der Frau ein. Das heißt, ich will Fakten, die im Gegensatz zu dem stehen, was ich will, überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, denn ich will mich von der Macht der Fakten in meiner Entscheidungsfreiheit nicht beeinflussen lassen und eingrenzen lassen. Deshalb der Untertitel dieses Katholiken, Tatsachen als Schrei, Tatsachen fordern. Mir fiel das zum Zweiten ein, 1989 war Wahl zur Württembergischen Landessynode, ich war damals theologischer Kandidat in unserem Wahlkreis. Üblicherweise finden dann Wahlveranstaltungen statt und da sitzen dann die Kandidaten der verschiedenen kirchlichen Gruppierungen vorne, geben ihr Statement ab und stehen dann in einer Diskussion Rede und Antwort. Da wird dann auch richtig heftig theologisch gerungen und kirchenpolitisch gestritten, was so alles zur Sache gehört. Und ich hatte in meiner Aktentasche für alles, was ich beabsichtigt habe zu sagen, schriftliches Belegmaterial. Und immer wenn eine kritische Infragestellung kam, habe ich in die Aktentasche gegriffen, den entsprechenden Presseartikel, kirchliche Verlautbarung rausgezogen und habe es zitiert. Und ich habe festgestellt, je mehr ich das getan habe, umso unwilliger wurde der Teil der Zuhörer, der anderer Meinung war. Da wurde mir bewusst, es ist genau der gleiche Vorgang. Solange der da vorne sitzt und irgendwas von sich gibt, ist es seine persönliche Meinung. Der kann das ja meinen. Meint er halt. Und ich meine was anderes. In dem Moment, wo das, was jemand sagt, mit Fakten untermauert wird, bekommt es einen Anspruch. Fakten können nicht einfach beliebig beiseite gewischt werden. Fakten fordern verbindlich heraus. Fakten muss man sich stellen. Und jetzt komme ich zurück zu Pontius Pilatus. Das ist der Anspruch der Bibel. Hier werden Fakten genannt, an denen kein Mensch vorbeikommt. Wo keiner sagen kann, das hat halt der Lukas oder der Johannes so gemeint. Das haben die halt so berichtet. Ob so war, weiß niemand genau. Und deshalb bleibt es meiner Beliebigkeit überlassen, ob ich das nun alles irgendwo ernst nehme, ob ich für mein Leben Konsequenzen draus ziehe oder nicht. Der Anspruch der Bibel ist, lieber Mensch, hier werden Tatsachen weitergegeben, die dich ganz persönlich mit deinem ganzen Leben in die Entscheidung stellen. An diesen Tatsachen kommst du nicht vorbei. Du kannst sie ignorieren, aber dann wirst du früher oder später darüber stolpern und auf die Nase fallen. Oder du kannst sie akzeptieren, die rechten geistlichen Konsequenzen draus ziehen und dein Leben unter dem Segen Gottes verbringen. Das gilt für die ganze Botschaft der Bibel. Ich ziehe da noch mal kurze Parallele zum Thema Schöpfung. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Sowohl der, der das Zeugnis vom Schöpfer auflöst und die Schöpfungsgeschichte preisgibt, wie auch der, der die Geschichtlichkeit der biblischen Berichte aufgibt, der löst die Botschaft des Evangeliums auf in den Nebel philosophischer Spekulation oder bloßen religiösen Gefühls. Dann wird dieser Gott zwar bezeugt, aber er wird unwirklich. Man kann an ihn glauben oder es auch bleiben lassen. Die Bibel dagegen erhebt den Anspruch, sie haben keine Entschuldigung, wenn sie es bleiben lassen. Sie haben keine Entschuldigung. Paulus Römer 1. An den Werken der Schöpfung kann jeder erkennen, dass es einen Schöpfer geben muss und dass sein Leben ein Ziel hat, nämlich mit diesem Schöpfer Gott ins Reine zu kommen. Und wer es nicht tut, sagt Paulus, hat keine Entschuldigung, weil die Fakten für sich sprechen. Und das gilt umfassend für alle biblischen Berichte. Sie sagen, Gott handelt ganz real in dieser Welt. Die Welt- und Menschheitsgeschichte zeugt davon. Und es geht darum, auch für mich, um die Frage, ob Gott nun auch in meinem Leben seine Geschichte schreiben kann. An diesem Anspruch hält die Bibel durchgängig fest, fügt noch hinzu 2. Petrus 1,16, denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln gefolgt sind, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Das griechische Wort für Fabeln heißt übrigens interessanterweise Mythos. Spielt in der Theologie eine ganz große Rolle, nämlich die Mythen, seit Bultmann seine Entmythologisierungstheologie auf den Weg gebracht hat. Hätten Sie 2. Petrus angeschaut, dann hätten alle von vorneweg gewusst, dass es nur großer Käse ist. Denn die Bibel sagt von vorneweg, wir haben keine Mythen weiterzugeben. Und deshalb braucht es auch keine Entmythologisierung der Bibel. Es geht um Fakten, um knallharte geschichtliche Fakten. Und darum geht es genau auch beim Pontius Pilatus. Ich habe mal diese Grafik erstellt. Sie soll deutlich machen, es geht um den Einschlag des Handelns Gottes in der Geschichte dieser Welt. Da wird ein Punkt benannt, ganz genau eingekreist. In dem, was ich vor der Predigt gelesen habe, schauen Sie es zu Hause nochmal an, wie viele politische und kirchliche Größen da benannt werden, um ganz genau diese Schnittstelle, wo Gott in der Geschichte der Welt handelt, habhaft zu machen, geschichtlich habhaft zu machen. Und es markiert, genau zu diesem Zeitpunkt ist Jesus für das Heil der Welt gestorben, als Pontius Pilatus Landpfleger in Syrien war. Dieser Mann lebte von 26 bis 36 nach Christus als Präfekt. Statthalter in der Provinz Judäa. Nun zum Geschichtlichen noch ein paar Bemerkungen. Schon der römische Geschichtsschreiber und Senator Tacitus, auch erstes Jahrhundert, schreibt in seinen Annalen, der Urheber jenes Namens Christus wurde während der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet. Interessant, weil wir hier eine wichtige außerbiblische Quelle haben, die sowohl den Namen Christus bezeugt, als auch, dass er unter Pontius Pilatus hingerichtet wurde. Ebenso berichten auch sein jüdischer Kollege und Zeitgenosse Josephus, der große jüdische Geschichtsschreiber, und der jüdische Philosoph Philo von Alexandrien, beide auch im ersten Jahrhundert gelebt, von Pilatus. Außerdem gibt es eine Reihe von Münzen, aus denen Pilatus als Präfekt der Provinz Judäa hervorgeht. Ihr könnt einen Krummstab liegend sehen auf diesen Münzen. Da unten ist er und da oben ist er noch sehr deutlich zu sehen. Dieser Krummstab, der Augurenstab, war für Pilatus das typische Zeichen auf seinen Münzen zu seiner Zeit. Die sind auch datiert, stammen aus den Jahren von 29 bis 32. Den letzten Zweifel an der geschichtlichen Wirklichkeit des Pilatus brachte das Jahr 1961. In Caesarea, der ehemaligen Residenzstadt des Pilatus, wurde dieser Stein gefunden. Und wenn Sie genau hinsehen, dann können Sie hier das Wort Pilatus sehen. Und auf diesem Stein wird festgehalten, dass Pilatus, Präfekt von Judäa, das Tiberium erbaut und den Göttern geweiht hat. Aufgrund dieser Fakten und Zeugnisse kann man wissen, Pilatus hat gelebt, war Präfekt in der Provinz Judäa, genau wie es die Bibel uns sagt. Und man kann damit übrigens sogar den Todestag Jesu, den Karfreitag, ziemlich sicher auf den Tag genau benennen. Pilatus war nämlich von 26 bis 36 Präfekt in Judäa. Die Bibel berichtet, dass der Tag der Kreuzigung auf den 14. Nisan, das ist der Frühjahrsvollmond, gefallen ist. Und jetzt braucht man nur noch fragen, wann war in der Amtszeit des Pilatus der Frühlingsvollmond an einem Freitag? Da gibt es zwei Möglichkeiten, das Jahr 30 und das Jahr 33 nach Christus. Das Jahr 33 ist unwahrscheinlich, weil damit die Paulusgeschichte eng wird von der Chronologie her, bleibt das Jahr 30 und dort ist dann der 7. April das Todesdatum Jesu. Liebe Geschwister, so genau, so punktgenau, so zuverlässig überliefert die Bibel uns die Tatsachen unseres Heils. Wir haben allen Grund, Gott zu vertrauen. Gott gibt nicht nur das Zeugnis, dass er der Treue und Zuverlässige ist, er gibt uns auch greifbare Beweise dafür. Und das ist nun die dringliche Einladung an uns, unser Leben ganz ihm anzuvertrauen und zur Verfügung zu stellen. Mit seiner Hilfe und seiner Nähe zu rechnen. Und deshalb habe ich das Bild nochmal zum Schluss gebracht, dass es auch in unserem Leben nicht nur vor 2000 Jahren so einen Einschlag des Handelns Gottes in der Weltgeschichte gegeben hat, sondern dass es solche Einschläge seines Handelns auch in unserem Leben gibt. Es ist etwas Großartiges und ich denke, die meisten von euch können es ja auch bezeugen. Wenn man auf sein Leben zurückblicken darf und man kann sagen, da und dort und da hat Gott auf unglaubliche Weise in mein Leben eingegriffen, wo ich heute noch innerlich berührt, erschüttert und bewegt bin, wie real die Macht Gottes in unserem Leben zu erfahren ist. Dazu will uns diese Nennung von Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis einladen, dass wir unser Leben so Gott anvertrauen und solche Erlebnisse haben. Das wünsche ich uns allen. Amen.